Ja, ich freue mich sehr, mit euch nochmal diesen sehr praktischen Text aus Matthäus 10 lesen zu können, den wir vor einigen Wochen das letzte Mal schon angeschaut haben. Also im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Und dieser Text ist so schön, weil er auf der einen Seite, oder wir können sagen, das Wort Gottes ist auf der einen Seite oft so praktisch, aber dennoch in der Praxis ist so ein Tiefgang drin, der uns einen Horizont öffnet oft, darüber nachzudenken, wieso wir gewisse Dinge tun sollen, wieso eine gewisse Praxis wichtig ist. Und wir haben schon gesehen, dieser Text ist eigentlich primär oder in erster Linie gerichtet gewesen an 12 der Jünger von Jesus, nicht mal alle Jünger, an die Apostel, und enthält eben ganz konkrete Anweisungen zu ihrem Dienst, zu dem sie Jesus aussendet im Land Israel. Und wir lesen heute ab Vers 5 bis Vers 23. Es wird aber heute vor allem um die Verse 11 bis 15 gehen, also in der Mitte von diesem größeren Abschnitt. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Und jetzt ab hier der Text für heute. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als diese Stadt. Und nun, um des Zusammenhangs willen, noch einige Verse dazu. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es wird aber auch ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Kind, ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Bis hierhin. Wir beten noch einmal und dann kommen wir zur Predigt. Vater, und so bekennen wir dir, dass wir völlig abhängig sind von deinem Leiten und deinem Führen. Ich bitte dich um deinen Geist, dass du mir Freimütigkeit gibst, diese Wahrheiten zu verkündigen, wie sie verkündet werden sollen. mit Mut und Vertrauen auf dich. Und ich bitte dich für die Gemeinde und für jeden Einzelnen hier, dass du Ohren schenkst zu hören, ein offenes Herz für dein Wort, es zu tun und zu befolgen. Wir bitten dich diese Dinge im Namen von unserem wunderbaren Herrn und Retter Jesus Christus, der uns auch diese Anweisungen gibt. Amen. Vielleicht einer der größten Feldherren und größten Militärstrategen war Napoleon Bonaparte. Also wird von vielen Historikern als eigentlich eine der zentralsten Figuren der Moderne beschrieben. Ein Mann, der in seinem Charakter wirklich über andere hinausragte und der viele Feinde hatte, auch in ganz Europa, die ihn aber gefürchtet und respektiert haben. Napoleon war unter anderem berüchtigt und zugleich bewundert dafür, dass er seinen Soldaten ehrlich und klar sagte, was sie erwartete. Es gab von ihm keine Schönfärberei, sondern schonungslose Realität. Und gerade dadurch gewann er Loyalität. Also ein paar Beispiele, wie er seine Soldaten adressiert hat. Er hat ihnen keine falschen Hoffnungen gemacht. In seinen Bulletin de la Grande Armée sprach er: Ihr werdet Hunger leiden, viele von euch werden fallen, aber der Ruhm Frankreichs wird bleiben. Er war bekannt dafür, dass er seinen Truppen, und zwar dem hinterletzten Mann in seiner Armee, die Truppenstärken, Entfernungen, die Gefahren des Feindes schilderte, manchmal bis ins Detail. Und die Soldaten wussten genau, was sie erwartet. Und trotz der Härte auch in gewisser Weise seines Führungsstils verband er das mit einem übergeordneten Ziel, nämlich dem Sieg und der Ruhm und der Größe Frankreichs. Also er war Patriot oder wir könnten sagen Nationalist. Er war für die Nation Frankreichs und für die hat er gekämpft. Und wir kämpfen nicht für die Nation Frankreichs, aber wir haben einen Feldherrn, der in dieser Weise ähnlich ist und auch über Napoleon hinausragt in diese Sache. Jesus handelt hier in Matthäus 10 ähnlich und mit großer Ehrlichkeit und mit ewigem Gewicht. Er beschönigt nicht den Dienst, den er den Aposteln gibt. Er sagt, sie werden wie Schafe unter Wölfe geschickt. Er bereitet sie vor. Er sagt, man wird euch in Gerichte führen. Er sagt, was kommen wird. Und er verbindet es mit einer Perspektive. Ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet. Und wir wollen uns heute damit befassen, mit der Frage, was sollen wir, wenn wir dem Ruf Christi treu sind, von unseren Mühen, unseren Schlachten, unserem Kämpfen hier auf Erden erwarten? Oder in anderer Weise vielleicht gesagt, welche Wirkung wird ein hingegebener Christ auf seine Umgebung auswirken oder haben? Und ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage, die sich jeder Diener Christi stellen muss. Insbesondere ein Diener Christi im Sinne von einer, der das Wort Gottes verkündigt, aber auch jeder Diener Christi, jeder Erlöste, jedes Kind Gottes. Weil die Antwort, die wir auf diese Frage geben, auch sehr beeinflusst, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir das Evangelium verkündigen, wie wir einen Liebesdienst tun am Nächsten. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass dieser Text gerade auch hier einen Schwerpunkt auf dieses Wie hat, auf die Anleitung. Im Vers 5 haben wir gelesen, diese 12 sandte Jesus aus und befahl. Also dieses Befehlen war im Zusammenhang mit dem Aussenden. Und das Wort im Griechischen kann man auch übersetzen als er wies sie an oder er instruierte sie, er leitete sie an und sprach. Und dann kommen diese ganz vielen, ganz knappen oft punktuellen Anweisungen. Geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt der Samariter und so weiter. Wir haben auch gesehen, dass wenn wir diese Verse lesen, dass wir mit einer gewissen Vorsicht auch an diesen Text herangehen sollten. Und ich möchte euch heute wieder daran erinnern, was wir letztes Mal gesehen haben, dass es hier wirklich um spezifische Anweisungen für die 12 Apostel geht. Und auch spezifische Anweisungen für eine bestimmte Zeit, nämlich der Mission an die Juden vor der Auferstehung, insbesondere auch vor der Zerstörung Jerusalems um 70 nach Christus. Und wir haben viel Zeit verbracht bei der Auslegung und bei dem Verstehen dieses Textes. Worum geht es in diesem Text? Was meint Jesus, wenn er sagt, dass der Sohn des Menschen kommen wird, ehe sie durch alle Städte Judäas gegangen sind? Aber ich möchte einfach nochmal auf zwei weitere Dinge hinweisen, bevor wir den Text heute genauer anschauen, die uns auch helfen werden heute. Nämlich erstens haben wir gesehen, dass die Anweisungen Jesu an seine Jünger im Kontext einer großen Dringlichkeit gegeben sind. Und das erklärt auch vieles von dem, was Jesus sagt. Sie sollen keine Schuhe mitbringen, sie sollen nicht die Zeit nehmen, sich richtig auszustatten und so weiter. Wir haben unter anderem gesehen, dass es eine Dringlichkeit gibt in dem, was Jesus sagt. Und diese Dringlichkeit kam von einem unmittelbar erwarteten Ereignis, was Jesus auch voraussagt, nämlich die Zerstörung von Judäa, welche Jesus immer wieder im Matthäusevangelium und hier spezifisch in Vers 15 und 23 voraussagt. Und wer hierzu Fragen hat oder das nicht ganz nachvollziehen kann, den würde ich warm einladen, die letzte Predigt nochmal dazu zu hören und diese Dinge genauer anzuschauen. Das Zweite, worauf ich aufmerksam machen will zu Beginn, ist, dass obwohl dieser Text an die 12 Apostel gerichtet ist, wir auch gesehen haben, dass trotzdem dieser Text auch für uns nicht seine Gültigkeit verliert. Wir haben über die Art und Weise, wie die Bibel Prophezeiung benutzt, nachgedacht. Und wir haben gesehen, dass die Prophezeiung von Jesus redet ja hier prophetisch auch, dass sie über die unmittelbare Erfüllung hinausschaut. Also über die 12 Apostel hinausschaut und über diese Zerstörung Jerusalems bis zum ganzen Volk, was er sammeln würde, bis zu allen Christen und bis zum letzten und endgültigen Gericht. Und ich glaube, man sieht diese Erweiterung in dem Sinn, den Jesus auch im Blick hat, wenn man dieses Kapitel einfach im Ganzen mal liest. Man sieht, es wird immer mehr erweitert. Man sieht immer, es geht immer mehr, immer weniger um die 12 Apostel, sondern immer mehr um jeden Christen. Auch wir leben in einer Zeit, wo Gott immer noch Menschen beruft und aussendet. Das Wort Apostolos heißt ja Gesandte. Und in dem Sinne gibt es auch eine Anwendung für uns, sogar auch für den Normalo sozusagen, für den, der nicht eine große Berufung empfindet, in einen besonderen Dienst einzugehen. Jesus redet ja hier nur zu den Aposteln, wie übrigens auch der Missionsbefehl in Matthäus 28 auch nur sich auf die 11 Apostel richtet. Aber wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass dieser Befehl nicht nur auf die Apostel beschränkt war, sondern auf jeden einzelnen Christen hingedeutet wurde. Das heißt, wenn Jesus hier diese Instruktion gibt, hat er dich im Blick und mich, wenn wir seine Kinder sind. Wir haben letztes Mal auch gesehen, dass dieser Text auch für einige von uns ein besonderes Gewicht haben wird. Nämlich Gott sendet eben heute auch seine Apostel im Sinne von seine Missionare aus und seine Pastoren. Und so sehen wir hier auch, wie Christus in besonderer Weise zu denen redet, die von ihm zu so einem Dienst und Amt berufen werden. Und wir haben letztes Mal unter anderem gesehen, dass Diener Christi ein Anliegen zum Beispiel für Notleidende haben müssen, was sie dann befähigt, große Entbehrungen aufgrund der Dringlichkeit des Dienstes auf sich zu nehmen. Das war in den Versen bis Vers 10. Und ich will jetzt noch mal in den Text für heute einsteigen. Und wir lesen noch mal gemeinsam ab Vers 11 bis 14. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Nun, das Erste, was hier auffällt, ist, dass Jesus sagt, dass der Dienst eines Apostels von einigen würdig empfangen wird und von anderen abgelehnt wird. Und das bringt die Frage auf, wer diese beiden Personengruppen sind. Also wer empfängt sie würdig oder wie erkennt man den, der würdig empfängt und den, der ablehnt? Und die Ersten werden hier eben als in dem Wort einfach beschrieben als würdig oder man kann auch übersetzen, sie sind es wert. Und das war in erster Linie im Zusammenhang die Juden in Israel, die für Jesus und seine Apostel zumindest offen waren und ihre Worte hören wollten. Der Gegensatz in Vers 14 ist ja, dass sie die Apostel nicht aufnehmen und ihre Worte eben nicht hören wollen. Und das war wahrscheinlich die unmittelbare Situation, die Jesus anspricht. Aber man kann auch sagen, dass die Bereitschaft, die Apostel aufzunehmen, oder wir könnten sagen, die Bereitschaft, das Evangelium auch aufzunehmen, die Worte der Apostel, dass diese Bereitschaft eine innere Herzenshaltung offenbart, die mit würdig hier bezeichnet wird. Eine innere Wertigkeit, könnten wir sagen, die vom Geist Gottes gewirkt wurde und die von Gott belohnt wird. Das sieht man am Ende unseres Kapitels noch, das werden wir noch näher sehen in Abvers 40, dass Gott genau diese Wertigkeit belohnt. Und wir sehen dies auch immer wieder in der Apostelgeschichte, nicht wahr? Wir sehen das bei Cornelius zum Beispiel, dessen Gebet und Fasten von Gott erhört wurde und Gott dann den Petrus zu ihm schickte und er ihn aufnimmt und er würdig diese Botschaft des Evangeliums aufnimmt. Aber Jesus bereitet seine Apostel auch darauf vor, dass sie unweigerlich auf Ablehnung stoßen werden. Jesus sagt im Vers 14, und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird. Und diese Verse beschreiben eine große Feindschaft, die man gegen die Apostel zeigen würde. Und das ist schwierig für uns Europäer, das hier rauszuhören. Es ist schwierig für uns nachzuvollziehen, wie viel die Verweigerung von Gastfreundschaft aussagen kann. Aber jeder von euch, der schon mal in Afrika gewohnt hat oder im Nahen Osten oder in vielen anderen Gegenden in dieser Welt, der weiß, wie selbstverständlich es in manchen Kulturen ist, einem Reisenden Gastfreundschaft zu zeigen. Und auch wie herzlich man aufgenommen wird, einfach weil man Fremder ist. Wie selbstverständlich die Menschen teilweise ihr letztes Essen teilen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war einmal in Kenia eingeladen zu einer etwas ärmeren Familie und mir war fast unangenehm, weil sie mir ein Abendessen vorsetzten, was sie für sich selbst sich nie geleistet hätten. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Jesus jetzt in so einem kulturellen Umfeld zu seinen Jüngern spricht, wo ein Verweigern von Gastfreundschaft mehr bedeutete als einfach, du bist mir egal, wir leben hier alle anonym, wie es vielleicht in unserer Kultur wäre. Sondern das Verweigern von Gastfreundschaft war eine Ablehnung. Wenn wir mal im Alten Testament überlegen, wo wird denn Gastfreundschaft verweigert im Alten Testament? Und es kommen relativ schnell zwei Szenen in den Sinn. Einmal die Szene in Sodom und Gomorra, aber auch die Szene im Buch Richter in Kapitel 19 in der Stadt von Gibea. Und in beiden Fällen werden die Ausmaße an Verdorbenheit des Menschen beschrieben, in die eine Kultur sinken kann. Und in beiden Geschichten wollen die Einwohner der Stadt jemanden dann brutal vergewaltigen. Einmal sind es ja die Engel bei Sodom und Gomorra und Richter 19 ist es die Frau eines Reisenden. Und für uns hier interessant ist, dass in beiden Fällen dieses Minimum an Moral, das Gebot der Gastfreundschaft verloren gegangen ist. Weil ein Merkmal dieser beiden Geschichten ist, dass die Reisenden nicht aufgenommen werden. Also die Engel müssen auf dem Stadtplatz übernachten erst, bevor sie Lot aufnimmt. Das heißt, in dem kulturellen Raum um Israel herum drückt das Verweigern von Gastfreundschaft ein hohes Maß an Härte und Ablehnung aus und ist in beiden Geschichten schon die Vorstufe zu Vergewaltigung und Mord. Und wenn Jesus nun von den Menschen redet, die sie nicht aufnehmen werden, dann sagt er damit, dass sie ihnen feindlich gesinnt sein werden. Und zu diesem Thema der Würdigkeit einerseits und freudigen Aufnahme der Jünger und auf der anderen Seite die Feindschaft zu diesem Thema oder diesen beiden Themen wird Jesus jetzt immer wieder im Laufe seiner Rede zurückkehren. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich für die damaligen Redner oder für damalige Bücher auch, dass man so vorgegangen ist. Also wir Europäer kennen eher den fortlaufenden Gedankengang. Wir starten bei einem Gedanken und behandeln ihn ganz ausführlich und dann führt uns das zum nächsten und so weiter. Und deswegen sind unsere Predigten oft in drei Punkte gegliedert oder wir haben irgendwie versucht, in eine Struktur reinzubringen. Und es gibt auch einige biblische Autoren, die so vorgehen, wenn wir an die Paulusbriefe zum Beispiel denken, an den Römerbrief, wo ja ein Thema nach dem nächsten ausführlich behandelt wird. Aber viele Bibelbücher auch funktionieren eben gerade nicht so und man hat Mühe, diese Bücher zu verstehen, wenn man das nicht sieht. Ich vertiefe das hier einfach ein bisschen, weil das wichtig ist, auch um diese Rede von Jesus zu verstehen und nachzuvollziehen und auch lesen zu können. Ich nehme noch ein Beispiel aus dem Alten Testament, das Buch Hohelied. Es gibt viele Interpretationen, die irgendwie in das Buch eine fortlaufende Geschichte reinlesen wollen, aber man tut diesem Buch damit Gewalt an. Also das Buch sollte nicht so gelesen werden, sondern das Buch Hohelied ist vorrangig ein Lob an den Genuss der Liebe in der Ehe und das Buch preist dieses Thema und kehrt immer wieder zurück zu diesem Thema. Also wie ein Vogel, der immer wieder über ein Feld kreist und es aus allen Blickwinkeln betrachtet. Und jeder Überflug ist wieder ein bisschen anders, aber es ist immer das gleiche Feld, was der Vogel sieht. Und es ist immer die gleiche Geschichte eigentlich, die erzählt wird aus verschiedenen Perspektiven. In gewisser Weise ist auch das Buch Offenbarung so aufgebaut, dass wir immer wieder diese große Geschichte erzählt bekommen. Diese Ereignisse des Evangeliums bis zum Endgericht. Und Jesus gibt ja das Buch Offenbarung auch und Jesus kreist dort immer wieder über diese Ereignisse und kommt immer wieder zurück zu diesen Ereignissen in dem Buch. Nun, wieso erkläre ich das so ausführlich? Weil es wichtig ist, eben zu verstehen, was Jesus hier macht. Jesus erwähnt immer wieder Sachen in seinen Reden und das wird uns auch helfen, ihn zu verstehen und seine Reden zu gut lesen, gut folgen zu können. Er erwähnt Dinge, dann erwähnt er wieder andere Dinge und dann kommt er wieder zurück zu diesen Dingen und er kreist immer wieder und vertieft jedes Mal diese Themen weiter. Und Jesus kehrt hier immer wieder zurück zu diesem Thema der Feindschaft gegenüber den Aposteln. Wir wollen das jetzt einmal sehen in dem größeren Zusammenhang. In Vers 16 bezeichnet er diese Feinde dann als Wölfe. Und in dem Wort schwingt mit, was Jesus bereits in der Bergpredigt ja über Propheten gesagt hat. Er sagt in Kapitel 7, Vers 15, hütet euch. Also es ist spannend, wir haben auch hier wieder den Aufruf, uns zu hüten, so wie in Matthäus 10. Und er sagt dann, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das heißt also, Jesus sagt uns, dass wir nicht erstaunt sein sollen. Wir lernen hier etwas Zusätzliches über diese Feinde, über diese Ablehnung. Er sagt, wir sollen nicht erstaunt, wenn Feindschaft gegenüber treuen Boten Gottes, gerade aus dem religiösen Etablissement, könnten wir sagen, kommt. Von den Kirchen, auch von den bekennenden Christen am Arbeitsplatz vielleicht, auch in der Gemeinde. Wir können also sagen, dass diese Feinde auch Menschen sind, die Gott dienen wollen, in gewisser Weise mit einem geteilten Herzen. wie die Pharisäer neidisch werden auf diejenigen, die den echten und lebendigen Glauben besitzen. Und die sich dann bedroht fühlen, weil ihre äußerliche Religiosität, ihr Deckmantel unter Gefahr steht, aufgedeckt zu werden. Das Bild der Wölfe hier könnte auch eine Anspielung an politische Führer sein. Im Alten Testament in Hesekiel 22 werden die Obersten im Volk Israel mit Wölfen verglichen, die die Beute zerreißen und Blut vergießen. Und dann in Vers 21, da spitzt Jesus dieses Thema der Feindschaft noch weiter zu. Und lesen wir nochmal Matthäus 10, Vers 21. Es wird aber Bruder dem Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wenn Jesus hier sagt, ihr werdet von allen gehasst werden, dann in dem Kontext meint er nicht jeden einzelnen Menschen auf der Erde, sondern er sagt, es gibt ja diejenigen, die würdig sind, die Apostel aufnehmen würden, die von Gott bereitet werden, vorbereitet werden. Aber er meint hier alle im Sinne von allen möglichen Menschen, selbst engsten Angehörige, selbst Brüder und Eltern und Ehefrauen und Geschwister. Und dann sagt er in Matthäus 10, Vers 24, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herrn. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Und das gibt uns auch einen Hinweis, wer eben zur Zeit Jesu diese Wölfe waren. Das waren eben die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus ja als Beelzebul bezeichnet hatten. Beelzebul heißt Sohn der Wertlosigkeit, wörtlich ist ein Ausdruck für den Teufel. Ich habe das mit Sohn der Wertlosigkeit, das stimmt, habe ich verwechselt, aber Beelzebul ist ein Ausdruck für den Teufel. Nun, vielleicht ist euch aufgefallen, dass während Jesus immer wieder zu diesem Thema der Feindschaft zurückkommt, er eben auch immer allgemeiner wird und nicht mehr nur über die Apostel redet. In Vers 24 hat er ja seine Jünger im Allgemeinen erwähnt. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer. Und zum Beispiel in Vers 32 sagte, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen. Und Jesus sagt dann immer wieder Wörter wie wer oder derjenige und er weitet damit seine Anweisungen auf die ganze Gemeinde aus. Zum Beispiel Matthäus 10, Vers 38, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Okay, also wir haben gesehen, es gibt eine zweifache Reaktion des Dienstes der Apostel und auch damit des Dienstes des Christen. Wir finden hier, und ich habe diesen Punkt einfach betitelt, das ist der erste Punkt für heute, die Zweiteilung des Evangeliums oder die Auftrennung des Evangeliums. Jesus lehrt hier unmissverständlich, dass das Evangelium und auch ein rechtes Verkündigen des Evangeliums immer eine Trennung, eine Scheidung bewirken wird. Es wird immer offenbar werden, wer Christus würdig ist und wer Christi Feind ist. Und nicht nur Christus lehrte das, sondern auch die Apostel nach ihm. Eine der vielen Stellen, wo wir das sehen, ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Ich werde hier einige Verse lesen, die Paulus schreibt. Und wir hören mal genau hin und wir hören auf diese Aufteilung, die Paulus erwähnt, als Reaktion auf das Evangelium. Er sagt, und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, für den Juden ein Anstoß und für Nationen eine Torheit. Also das ist Feindschaft gegenüber dem Evangelium. Ein Anstoß wird mit Feindschaft erwidert, eine Torheit mit Spott. Und dann Vers 24, dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also für den, der von Gott berufen ist, ist das Evangelium, ist die Reaktion auf das Evangelium, ein Staunen und ein Verherrlichen in Jesus Christus, der Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Und wir können uns wirklich das Evangelium, aber auch unser ganzer Dienst als Christen, als eine trennende Kraft vorstellen. In der Goldgewinnung ist das Ziel, dass Gold von dem restlichen Material, zum Beispiel Stein oder Erde, zu trennen. Und man hat ganz, ganz viele verschiedene Methoden dafür gebraucht. Früher hat man Quecksilber dafür gebraucht und heute benutzt man Cyanid. Und beides waren Mittel, die man eingesetzt hat, um das Gold zu binden. Also man hat das in den Quecksilber reingegeben oder in das Cyanid und das Cyanid bindet dann das Gold und löst es aus dem Stein heraus. Und wir könnten sagen, Christen sind eine Art von Cyanid oder von Quecksilber in dieser Welt. Christen haben eine lösende Kraft. Die Erwählten, die Paulus in 1. Korinther eben die Berufenen nennt, die, die es wert sind laut Jesus, werden durch den Einfluss der Christen und ihre Botschaft getrennt von dem Rest. Und diese Scheidung, diese Auftrennung, die unser Leben bewirken sollte, liegt darin begründet, wozu Christus selbst gekommen ist. Nämlich Christus sagt in Vers 23, also immer noch Matthäus 10, Vers 35, tut mir leid, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und ich möchte euch fragen, gerade zu diesem ersten Punkt, haben wir diese Wirkung in unserem Umfeld? So wie auch Salz seine Wirkung verlieren kann, können wir auch unsere trennende Wirkung verlieren als Christen. Wir können ganz gut darin werden, mit allen Menschen gut auszukommen und eben keinen Hass zu provozieren. Und wir nennen das dann Weisheit oder wir nennen das dann Liebe oder Sanftheit. Wir können aber auch ganz schlecht darin werden, würdige Menschen aus dieser Welt herauszutrennen. Wir können so weit kommen, dass Gott uns nicht mehr dafür gebraucht, um sein Volk aus unserer Stadt hier in Gießen zu gewinnen. Dass Gott uns nicht zu denen sendet, die er beruft. Dass würdige Menschen uns nicht aufnehmen würden. Und ich glaube, wir sind bei diesem Thema, dass das Evangelium eben diese Trennung bewirken soll. Eben Hass auf der einen Seite und Aufnahme auf der anderen Seite. Auch bei einem Thema, wo wir dazu tendieren, das Kind mit dem Bart auszuschütten. Weil es gibt Menschen, die vorgeben, Jesus zu verkündigen und die bewirken Ablehnung und Hass von anderen, indem sie sich einfach nur schlimm benehmen. Oder indem sie ohne Weisheit und ohne Christusähnlichkeit evangelisieren. Oder sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen. Und solche Menschen berufen sich dann schnell auf diese Verse und sagen, schaut mal, was Jesus sagt, das ist doch gut, wenn mich die Leute ablehnen und mich hassen. Die Leute mögen mich nicht und der Grund ist, dass ich eben treu bin zu Jesus. Aber solche Menschen sind wie Cyanid, was kein Gold herauslöst. Das ist keine Trennung, die für die gemacht wird. Kein Herausholen derer, die Christus aufnehmen. Und diese Menschen bringen keinem Haushalt wahren Frieden, so wie die Apostel gebracht haben. Sondern wir müssen alle vor diesem Text uns hinsichtlich beidem prüfen. Wecken wir auf der einen Seite Ablehnung und wecken wir durch unseren Dienst Glauben oder werden wir benutzt als Mittel, dass Gott Glauben weckt an das Evangelium? Sind wir wie Cyanid, was trennt, oder wie Dynamit, was einfach alles zerstört? Und es gibt verschiedene Gründe, weshalb diese Wirkung verloren gehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber stellt euch wirklich diese Frage, ist das der Effekt, den die Menschen spüren in meinem Umfeld? Ist das langfristig die Wirkung, die ich habe auf meine Familie, auf mein Arbeitsumfeld? Und es gibt verschiedene Gründe, die sehen wir auch in diesem Text, weshalb diese Wirkung verloren gehen kann. Und der erste Grund ist, dass unsere Rede nicht mehr konfrontiert, wo sie konfrontieren muss. Was sollten nochmal die Apostel verkündigen? Sie sollten hingehen und predigen, Vers 7, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und im Kontext vom Matthäus-Evangelium bedeutet das ein Aufruf zur Buße. Tut Buße, denn das Reich der Himmel kommt nahe. Das ist eine Konfrontation und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, dass sie konfrontiert haben mit dem Evangelium. Sie haben gesagt, kehrt um von euren Sünden, glaubt an Jesus Christus, vertraut auf ihn, lasst euch taufen und kehrt um von euren Sünden. Und es war auch eine Verkündigung von Gericht. Das schwingt ja hier auch mit, was Jesus sagt, ne? Dass es diese Stadt weniger gut, als wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen im Gericht. Und wenn diese Dinge fehlen in unserer Verkündigung gegenüber unseren Mitmenschen, dann wird der Böse kein Problem mit uns haben. Und der unter seinen Sünden leidet und bei uns keine Antwort auf sein Problem findet, wird uns nicht aufnehmen. Also wir werden beide diese Wirkungen nicht mehr haben. Wir werden weder retten noch zum Zorn reizen. Und ein zweiter Grund, wieso diese Wirkung verloren gehen kann, ist, dass wir nicht Christusähnlich sind. Wenn wir nochmal lesen, Kapitel 10, Vers 25, sagt ja Jesus, es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Und dann, wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und die Logik ist hier, sie lehnen euch ab, weil sie mich sehen in euch. Weil ihr seid wie euer Lehrer geworden, weil ihr seid wie euer Herr geworden. Und weil sie den Herrn ablehnen und sie den Herrn in euch sehen, sie sehen den Abdruck Christi in euch, deswegen wollen sie euch ablehnen. Also sie lehnen uns ab, wenn sie Christus in uns sehen, aber wenn sie sich selbst in uns sehen, wieso sollten sie uns ablehnen? Und wer sollte für Christus gewonnen werden, wenn wir mit unserem Leben aussagen, dass sich nichts ändert, wenn man Christus aufnimmt? Also das war der erste Punkt und der Hauptpunkt auch für diese Predigt für heute. Jesus sagt ganz nüchtern und er sagt uns, wenn ihr mir nachfolgen wollt, werdet ihr beides erleben. Ihr werdet Annahme und Ablehnung erleben. Und die Frage ist, siehst du diese Wirkung in deinem Leben? Siehst du diese Wirkung in Begegnungen auf der Straße oder am Arbeitsplatz? Ich frage mich immer wieder, sehe ich diese Wirkung bei den Schülern, die ich unterrichte? Haben meine Andachten an der Schule eine solche trennende Wirkung? Haben meine Predigten eine solche trennende Wirkung? Siehst du diese Wirkung vielleicht in deiner Ehe oder deiner Familie, wo noch Unbekehrte sind? Und ich möchte, liebe Geschwister, euch hier einen zweiten Punkt ans Herz legen, um die Dringlichkeit dieses ersten Punktes zu zeigen. Nämlich, der zweite Punkt für heute ist, diese Entzweiung ist sogar unsere Aufgabe als Christen. Also wir können dabei stehen bleiben und sagen, ja, ein Christ wird diese Wirkung haben in seinem Umfeld. Wenn wir Christus bekennen und evangelisieren, müssen wir damit rechnen, dass das passiert. Aber Christus geht weiter in diesen Text und sagt, es ist sogar unsere Aufgabe, diese Trennung zu fördern und voranzutreiben. Er sagt im Vers 35, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Also was hier auffällt, ist, dass Jesus nicht nur sagt, wenn ich komme, dann passiert das halt oft, sondern er sagt, ich bin gekommen, um zu entzweien. Das ist meine Mission. Und deshalb soll es auch eure Mission sein. Und deswegen sagt Jesus seinen Nachfolgern nicht nur, dass dies einfach so sein wird, er sagt ihnen, dass sie diese Entzweiung aktiv herbeiführen sollen und bestätigen sollen. Wir lesen nochmal hier Vers 11. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Das heißt also, sie kommen in so einem Haus an, wo sie zumindest vermuten, dass die Menschen würdig sind, weil sie vorher geforscht haben. Vielleicht war Petrus mit Johannes unterwegs und sie kommen in das Dorf, sie kennen aber schon jemanden aus diesem Dorf, sie erkundigen sich und die Person sagt, ja, diese Person ist gottesfürchtig und wartet auf das Heil Israels, auf die Rettung Gottes, kehrt bei der Person ein. Und sie kehren bei der Person ein, stellen sich vor, stellen ihre Mission vor, werden aufgenommen. Und die Apostel gehen dann davon aus, dass diese Person auf sie hören werden und sie langfristig aufnehmen werden. Und was sollen die Apostel jetzt tun? Auf diese Häuser soll nun der Gruß der Apostel kommen, wörtlich heißt es hier. Der Gruß der Apostel, so grüßt das Haus. Und wie hat man damals in Israel gegrüßt? Man hat gesagt Shalom, man hat gesagt Friede. Und deswegen, dann verstehen wir auch Vers 13 jetzt, den nächsten Vers. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Okay, wie sieht das aus, dass der Friede sich wieder zurückwendet zu uns? Indem sie das Haus verlassen und ein Zeichen des Gerichts ausführen. Vers 14. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus und jeder Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Also ihr Friede kommt wieder zu ihnen zurück. Und was bedeutet das, den Staub von den Füßen zu schütteln? Diese Geste wurde oft von Juden gebraucht, wenn sie durch heidnisches Gebiet gegangen sind. Und nachdem sie dieses heidnische Gebiet verlassen haben, dann haben sie ausgedrückt durch das Abschütteln ihrer Füße, dass sie sich nicht verunreinigen wollten durch die Heiden. Und das zeigt, wie stark diese Aussage hier ist, die Jesus sagt. Jesus sagt nämlich, dass seine Apostel das in Israel machen sollen, in den Städten Judäas. Und das ist ein klares Statement an diese Menschen. Es sagt nämlich, diese Stadt oder dieses Haus ist so weit abgefallen, dass es nicht mehr länger als Gottes Volk gesehen wird und auch reif ist für das Gericht und vergleichbar ist mit den heidnischen Städten, sogar den Städten Sodom und Gomorra, wie Jesus ja gleich daraufhin sagt. Das heißt also, oder was können wir daraus nehmen, dass jeder Jünger Jesu, jeder Christ sollte nicht nur damit rechnen, dass sein Dienst, sein Wirken, sein Leben, seine Gespräche eine Trennung bringen werden, sondern er bestätigt diese Trennung, indem er den einen mit dem Frieden Gottes segnet und die anderen mit dem Gericht Gottes verflucht. Und hier wird es immer ungemütlicher für uns, nicht wahr? Für uns netten Europäer oder für uns netten Leute, die es nicht gewohnt sind, scharf zu reden. Aber wir sehen diese Prinzipien immer wieder im Buch Apostelgeschichte. Und ich möchte euch einfach bitten, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, aber nehmt euch mal Apostelgeschichte 13 vor, zu Hause nochmal zu lesen und vor allem den Abschnitt mit der Verkündigung des Evangeliums in Antiochien. Und schaut mal diese Brille auf den Text. Wo seht ihr eine Auftrennung, diejenigen, die mit Hass und Ablehnung reagieren, versus diejenigen, die sich würdig erweisen? Und wo seht ihr dann, dass der Apostel Paulus und Barnabas diese Auftrennung bestätigt? Und ich möchte euch ganz kurz durch den Text führen, ohne den zu lesen, und einfach sagen, okay, sie kommen in diese Stadt, sie werden sogar gebeten, in der Synagoge aufzustehen. Und sie predigen dann Christus und unter anderem die Auferstehung. Und als sie hinausgingen, bitten alle, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal geredet werden zu ihnen. Also sie haben erstmal einen total positiven Empfang. Und die Leute sind begierig, mehr zu hören. Und es folgen ihnen Juden, das ist Vers 43, und anbetende Proselyten. Und sie haben sie ermutigt, beharrlich bei dem Glauben, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und wir sehen zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Auflehnung. Genauso wie ganz zu Beginn der Verkündigung der Apostel in Jerusalem. Sie hatten zuerst viel Zustimmung, viel Beliebtheit im Volk, nur wenig Widerstand. Bis dann schließlich Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gebracht werden und die Verfolgung beginnt. Und wir lernen zum Beispiel durch die Anwendung in der Apostelgeschichte daraus, dass diese Trennung nicht immer sofort geschieht. Manchmal braucht es eine Weile. Ich habe gelesen, dass der Trennvorgang von Gold und Stein mit Cyanid schon mal 1 bis 2 Tage dauern kann. Und manchmal ist es in unserem Leben auch so, dass wir nur die andere Seite erleben, nur Ablehnung erleben. Dass wir keine Frucht unserer Bemühungen sehen und dass diese erst vielleicht Jahre später sichtbar wird. Und dieser Text aus der Apostelgeschichte darf uns auch ermutigen, wenn wir diese Wirkung nicht immer gleich stark in unserem Umfeld beobachten und sehen. Aber in diesem Fall dauert es dann nicht lange, bis auch die Ablehnung kommt. Und wenn ihr weiterlest, dann seht ihr, dass die Juden mit Eifersucht erfüllt werden und sie stoßen ihn heraus. Und dass Paulus sie dann konfrontiert mit einer großen Schärfe und Klarheit. Euch musste das Evangelium zuerst verkündigt werden. Und nun, weil ihr euch als unwürdig, dem Evangelium, dem ewigen Leben unwürdig erachtet, kehren wir um und verkündigen den Heiden. Und wir sehen große Freude bei den Heiden und dann große Verfolgung und Ablehnung bei den Juden. Also diese auftrennende Wirkung des Evangeliums, die dann von Paulus sogar bestätigt wird und er schüttelt den Staub ab von seinen Füßen, wenn er die Stadt verlässt. Und ich möchte zu diesem zweiten Punkt euch fragen, haben wir den Mut, diese Aufgabe zu tun? Zum Beispiel Menschen für verworfen zu erklären. Na, es ist heute nicht mehr so, dass wir den Staub von unseren Füßen abschütteln. Man würde euch einfach missverstehen. Man würde denken, ihr habt schmutzige Füße oder sowas. In unserem kulturellen Kontext sieht das anders aus. Aber die Anweisungen Jesus sind auch für uns gegeben. Und obwohl wir nicht in diesen 40 Jahren sehen, zwischen dem Tod Jesu Christi und der Zerstörung von Judäa durch die Römer, ist auch unsere Situation mit einer Dringlichkeit behaftet. Wir wissen nicht, wie lange unser Gegenüber leben wird. Und wir wissen nicht, wie lange Christus noch warten wird, bis er kommt. Also, auch für uns gilt diese trennende Aufgabe, die Christus gibt. Ich möchte hier noch anmerken, unsere Situation ist zugleich ähnlich, aber zugleich auch anders als die der Apostel. Viele von uns werden zum Beispiel bei unseren Nachbarn Jahre oder Jahrzehnte lang Zeit haben. Es gibt eine Dringlichkeit, ja, aber wir müssen die Menschen um uns warnen und ihnen ihre Not, ihre Rebellion gegen Gott und das freie Angebot des Evangeliums zeigen. Aber unsere Situation sollte eher von Geduld und ausharrendem Dienen geprägt sein, als von einer schnellen Gerichtsverkündigung, wenn sie nicht sofort hören. Aber dennoch wird es Situationen geben, wo unsere Zeit sehr beschränkt ist. Ich möchte dich deswegen heute fragen, auf diesen zweiten Punkt, ist dies Teil deiner Wirkung in deinem Umfeld, wo Gott dich hingesendet hat? Ich sage nicht, dass es immer gleich ist, zu welchem Zeitpunkt es notwendig ist, mit Menschen die Folgen ihrer Ablehnung klarzumachen. Ich sage eben nicht, dass wir diese Wirkung in unserem Umfeld immer sofort umsetzen sollen. Aber sie muss Teil sein von unserer Wirkung, denn sie ist Teil unserer Berufung und Teil der Anweisungen Christi an uns. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt und wollen uns die Frage stellen, was ist eigentlich die tiefere Wahrheit dahinter? Wieso ist es so, dass Gott uns diesen Auftrag gibt, der auch sehr viel Mut erfordert und sehr viel Schwimmen gegen den Strom? Und die Antwort ist, dass es der Titel von dem dritten Punkt, dem letzten Punkt für heute. Sie ist Teil unserer Autorität als Botschafter des Reiches Gottes. Oder wir könnten diesen letzten Punkt auch nennen, die Wirkung von Segens- und Gerichtsworten. Und wir gehen noch einmal zusammen, ein letztes Mal zu Matthäus 10, Vers 12 und wollen noch mal genauer lesen. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es, Shalom. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und ich glaube, was wir hier sehen, zu dem Segenswort, zu dem Friedenswort, den sie aussprechen, ist, dass Jesus hier eine Wirksamkeit in die Entscheidung der Apostel und ihren Friedensgruß legt. In anderen Worten, wenn ein wahrer Diener des Herrn Frieden ausspricht über einen Menschen, dann ist dieser Ausspruch wirksam. Es ist keine automatische Wirksamkeit, Kraft seiner eigenen Person oder Autorität. Es ist nicht Kraft des Wortes des Menschen selbst, sondern der Apostel Christus verkündigt Frieden, Vergebung, Heil, stellvertretend für Christus, wo immer er die Früchte des Glaubens und der Aufnahme Christi sieht. Wo immer sich ein Haus des ewigen Lebens als würdig erweist. Also ich sage es nochmal, wenn wir klare Anzeichen von Glauben und von Umkehr zu Christus sehen, wenn wir sehen, dass jemand unsere Worte aufnimmt und vorausgesetzt, wir sind Diener Gottes und verkündigen das wahre Evangelium, dann dürfen wir und sollen wir Gottes Frieden Menschen zusprechen. Und das gibt dem wahren Diener Gottes eine ungeheure Autorität. Lest einmal, was Jesus sagt, einige Kapitel später, in Kapitel 16. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das ist Matthäus 16, Vers 19. Und was Jesus dort nur dem Petrus sagt, sagt er in Kapitel 18 seiner ganzen Gemeinde. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr, also als Ortsgemeinde, als versammelte Ortsgemeinde, in dem Zusammenhang geht es um Gemeindezucht auch und Entscheidungen der Gemeinde, wenn ihr als Gemeinde etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Oder Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 20, Vers 23, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Das heißt, es gefällt unserem Herrn, durch unseren Ausspruch, durch den Ausspruch der Gemeinde und dadurch, dass die Gemeinde sagt, hier ist einer, der Christus aufgenommen hat. Wir erkennen ihn als würdig an. Und es gefällt dem Herrn, durch unsere Worte tatsächliche Vergebung zu geben und den Frieden Gottes zu schenken. Und genauso umgekehrt gilt es für die Gerichtsworte. Wenn wir jemandem sagen müssen, dass diese Person sich durch ihre Härte gegenüber dem Evangelium selbst als unwürdig erweist. Und wenn wir mit einem Freund geredet haben, vielleicht über Jahre, und das Evangelium immer wieder erzählt haben, immer wieder ihn auf die Schönheiten, auf die Herrlichkeiten Christi hingewiesen haben, ihm das Leben als Christ vorgelebt haben, und ihm auf das Gericht und auf seine Sünde hingewiesen haben. Und er sich verhärtet hat. Und wir dann sagen, durch deinen Weg entscheidest du dich für das Gericht. Du entscheidest dich und zeigst dich als unwürdig für Christus. Dann ist es so, als würden wir das Gericht über sie verhängen. Und das ist Teil unserer Aufgabe hier auf Erden. Wenn wir nochmal Kapitel 10 lesen, Matthäus 10 nochmal zurückgehen und Vers 15, also erst Vers 14, wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus und jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Und dann sagt Jesus, interessant, Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Also wie wenn er Vers 14 den Ausspruch des Gerichts mit dem Sand abschüttelt, wie wenn er das nochmal bestätigen würde, sagt er, wahrlich, ich sage euch, es wird eintreffen. Es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen als diese Stadt. In anderen Worten, wahrlich, es stimmt, dass es genauso kommen wird. Dieses Haus, diese Stadt wird gerichtet werden und das Gericht ist ausgesprochen. Und so wie Mose damals die Erde schlug und der Staub aufstieg und zu Mücken wurde zum Gericht für Ägypten, so würde der Staub der ausgeschütteten Schuhe der Apostel ihre Wirkung erweisen und zum Fall dieser Städte führen. Manchmal unmittelbar, wie bei der Zerstörung von Judäa, 40 Jahre danach und ganz sicher am Ende des Gerichts. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich möchte hier kurz zwei Ergänzungen machen, weil sie, glaube ich, notwendig sind, um diese Lehre auch recht zu verstehen und einzuordnen. Erstens, der Grund dieser Autorität, die Gott uns und unseren Worten gibt, liegt nicht in uns. Und ich möchte es nochmal betonen, sondern es liegt im Wort Gottes. In Jeremia 23, Vers 29 sagt Gott über sein Wort, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Also Gottes Wort selbst ist die zerstörerische Wirksamkeit des Gerichts, die Jeremia prophezeit. Aber wenn wir treu das Wort verkündigen, wenn wir das Evangelium recht erklären und anwenden und auch vorleben, dann überträgt sich diese Wirkung auf unsere Worte. So wie Yahweh dem Propheten Jeremia gesagt hat, in Kapitel 1, Vers 9, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und deshalb sagt er jetzt im nächsten Vers, siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bebauen und zu pflanzen. Oder in Kapitel 5 in Jeremia, so will ich meine Worte in deinem Munde zu Feuer machen und das Volk zu Holz, dass es sie verzehre. Also, die Autorität und die Grundlage der Autorität liegt darin, ob wir das Wort Gottes unserem Nächsten beibringen oder nicht. Und das Zweite zum Abschluss, hier wird keine Lieblosigkeit im Verkündigen des Gerichts gelehrt. Das Verkündigen von Segen und Lieblosigkeit ist nie mechanisch im Leben eines Christen. Es ist nie, du hast versagt, ich habe gesehen, dass es nicht klappt bei dir und jetzt proklamiere ich das Gericht über dich, weil ich genervt bin oder weil meine Geduld zerrissen ist. Wir haben Paulus gehört, wie er sagt, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Und der ein scharfes Wort an die Juden in Antiochia habe. Aber derselbe Paulus sagt in Römer 9, dass er große Traurigkeit hat und unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen. Denn Paulus selbst, er hat sich gewünscht, verflucht zu sein von Christus, weg für seine Brüder und seine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten. Und genauso wie Jesus über Jerusalem weinte, als er das Gericht aussprach, so sollen unsere Mitmenschen uns weinen sehen. Und diese Verkündigung vom Gericht ist niemals unwiderrufbar, sondern bis zum Ende dieses Lebens auch zugleich eine Warnung und ein sehnlicher Aufruf, sich doch zu besinnen und zu Christus zu kommen. Also wir haben einen sehr ernsten Text vor uns gehabt. Nicht wahr? Und ich hoffe, ihr spürt auch die Ernsthaftigkeit und die Schwere dieses Textes auch für unser Leben. Und ich möchte ihn euch nochmal ernstlich ans Herz legen. Christus hat uns diesen Text gegeben. Und euch nochmal die Frage stellen, haben wir uns einem harmlosen Evangelium verschrieben? Einem Evangelium, was nicht trennt, nicht vor den Kopf stößt und auch nicht rettet? Oder haben wir Hass und Unehre auf Christus gebracht, weil wir als nur vermeintliche Diener Christi keine Christusähnlichkeit hatten? Haben wir Menschen den Weg zum Heil versperrt durch unser Verhalten, durch unnötig harte oder lieblose Worte? Und so möchte ich euch bitten, liebe Geschwister, nehmt diese Dinge mit in die Woche hinein. Erwägt sie, prüft eure Wirkung auf euer Umfeld. Und lasst uns auch nicht das Wunder verpassen, des Privilegs als Missionare Gottes, seine Rettung und sein gerechtes Gericht auf diese Welt bringen zu dürfen. Lasst uns anders in den Tag gehen, mit einer großen Berufung, einer edlen Aufgabe. Lasst uns beten jetzt noch. O Vater, wir bitten dich, hilf uns, dass wir als Jünger, wie ihren Herrn, wie ihren Lehrer und als Sklaven, wie ihren Herrn, Christus ähnlich werden, zu seiner Verherrlichung. Wir danken dir für dieses Privileg, als wirksames Mittel in dieser Welt zu sein. Und wir bitten dich, schärfe unsere Aufgabe, schärfe unsere Augen für diese Aufgabe und gib uns eine große Freude in der Verkündigung des Evangeliums. Wir bitten dich auch konkret für heute Nachmittag, wo wir rausgehen wollen auf die Straßen. Bitte gib uns dieses brennende Anliegen, was Paulus hatte. Und gib uns die Dringlichkeit, die Jesus seinen Jüngern befiehlt. Herr, wer ist dazu tüchtig? Niemand. So rüste uns dazu aus durch deinen Geist. Amen.